Brückengeflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
Hier ist der NOZ-Podcast zum Thema VfL Osnabrück, das Brückengeflüster. Und ich weiß mal wieder nicht ganz genau, die wievielte Ausgabe es ist, aber es muss eine tolle Zahl sein, denn wir haben zwei ganz tolle Gäste hier im Studio. Mit meinem Kollegen Stefan Alberti spreche ich heute mit zwei ehemaligen VfL-Legenden über den DFB-Pokal und ihre aktuellen Ziele und Pläne. Das eine ist Dirk Gellrich von 1983 bis 1994 Profi beim VfL Osnabrück. Und Stefan, du stellst unseren zweiten Gast vor.
Ja, und Björn Lindemann, der sich seinen Legendenstatus von 2009 bis 2011 in einer relativ kurzen Zeit hier erarbeitet hat, auch zu Gast. Herzlich willkommen, Björn Lindemann.
Hallo. Wir sprechen über den DFB-Pokal und steigen gleich mittendrin ein. Natürlich, Björn, die Saison mit Carsten Baumann als Trainer und mit Angelo Balletta, Tobias Nickenich und Co., ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Wie hast du die in Erinnerung? Ist das so, auch wegen der Pokalspiele, die größte deiner Laufbahn gewesen?
Ja, deshalb auch, würde ich sagen, es war eine geile, erfolgreiche Zeit, aber wir hatten natürlich auch eine hammermäßig geile Mannschaft, muss man sagen. Ich glaube, das kann jeder nur bestätigen, wenn du einen guten Teamgeist hast, kannst du viel erreichen, das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Schade mit Schalke, ich hätte Felix auch nochmal gerne weggehauen, hätte noch gesehen, wie ich geärgert hätte nach dem Spiel, aber war schon auf jeden Fall eine überragende Saison und hat ja auch alles wunderbar zusammengepasst.
Spricht man noch mit, wird man noch angesprochen auf dieses Spiel? Ihr habt ja immerhin erstmal Hansa Rostock ausgeschaltet, aber dann Hochkaräter HSV und Dortmund. Ist das immer noch manchmal ein Thema bei Fans, die dich kontaktieren oder online danach fragen?
Ja, ich meine, wenn man so eine erfolgreiche Saison hier hatte, ja, nach so einem, ist ja immer so ein Auf und Ab hier in Osnabrück gewesen und dann gleich so ein, nach dem Abstieg so einen Start wieder hinzulegen mit der Mannschaft, einer neuen Mannschaft, einem neuen Trainer, so viel Erfolg wieder zu haben, ja, man hat es ja auch bei den Fans gesehen, die dann auch mitgeschwappt sind ohne Ende. Wenn ich noch erinnere, Aufstiegsfeier in Burghausen, wie viele Leute da waren, das war ja unfassbar. Und natürlich, dann schreibt der eine mal, oh, weißt du noch, das Dortmund-Spiel, Hamburg, Elfmeterschießen, kommt es immer mal wieder in Erinnerung hoch. Und wie gesagt, schöne Momente vergisst man ja auch nicht.
Stimmt es eigentlich, dass Jürgen Klopp damals, hat er auch gesagt, also so ein Spieler wie Björn Lindemann hätte ich gerne bei mir auch im Team, ne?
Das weiß ich nicht. Ich habe nur mal gehört, auch dass er gesagt hat, ja, ich kenne Björn Lindemann, ja, von damals noch, aber es wird halt auch mal zugetragen und man ist da ja auch vielleicht nicht so detailgetreu in allen Sachen, weil man sich doch aufs Spiel konzentriert. Aber wenn er es gesagt hat, dann er kann mich immer noch anrufen. Ich kann auch ja, einen Platz mähen, ist auch kein Problem in Liverpool.
Aber es war ja so, ich kann mich erinnern, wir haben ein schönes Interview gemacht nach der Saison. Und da habe ich dich auch danach gefragt, ob du vielleicht manchmal auch denkst, du hättest noch mehr aus deinen Möglichkeiten machen können. Hast du aber so dem Sinn nach gesagt, dass du eigentlich gar nichts bereust und dass du, die Überschrift war dann auch, ich bin ein unzähmbarer Typ. Ist deine Haltung immer noch so, wenn du so zurückguckst?
Ja, jetzt haben wir ja mal ein bisschen gelernt. Ich bin ja auch mal auf der anderen Seite ein bisschen aktiv jetzt. Na klar, denkt man sich dabei, wieso, weshalb, warum manchmal. Aber ich bereue es trotzdem nicht. Ja, ich bin auch durch den ganzen Mist, der auf der Verzapf wurde, halt nach Thailand gekommen. Habe da meine Frau kennengelernt, habe eine wunderschöne Tochter, habe eine schöne Zeit da erlebt. Das hat mich menschlich auch mal weitergebracht. Ich weiß nicht, ja, ob ich, wenn ich in Deutschland weiter durchgespielt hätte, vielleicht jetzt auch so standhaft geworden wäre im Leben, ja, um auch klar zu denken, sondern man sieht es ja auch bei dem einen oder anderen Mal, ja, im Dschungelcamp oder bei Big Brother, keine Ahnung, ja, dass es nicht allen ganz so gut geht in der Karriere. Und das, ja, habe ich vielleicht auch dadurch ein bisschen hingekriegt. Und na klar, aber wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Ja, wir nehmen das mit, was Fehler passiert sind und wollen die verbessern. Und ja.
Es war eine tolle Zeit hier mit dir. Die Leute haben dich geliebt, das muss man einfach so sagen. Dirk, solche Typen, die vergisst man nicht. Du hast Björn ja auch spielen sehen. Wie ist deine Erinnerung, dein Eindruck von damals?
Also mein Eindruck, den ich von Björn hatte, der ist ja häufig hier in der Osnabrücker Fanszene auch mit dem Ansgar verglichen worden. Mit dem Ansgar Brinkmann. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass er mehr gemacht hätte. Aber gut, das ist, er hat es ja gerade geschildert. Alles gut, er bereut nichts und hat alles das gefunden, was er wollte.
Wie ist das bei dir? Du bist lange beim VfL gewesen. Es gibt wenig Spieler, die so viele Spiele in der eingleisigen zweiten Bundesliga gemacht haben. Von 1983, dein Debüt unter Karl-Heinz Rühl, in dem Jahr, das dann mit dem Abstieg endete, bis 1994, als Werner Biskup, Gott hab ihn selig, gesagt hat, nein, der Dirk kann gehen, wir wollen verjüngen.
Ja, er wollte verjüngen. Das ist ihm nicht ganz gelungen, aber gut.
Er hat dann Frank Hartmann und Matze Giesel geholt aus Hannover.
Ja, es war eine lange Zeit, wunderschöne Zeit. Wenn mir einer vorher gesagt hätte, dass es so lange geht, hätte ich ihn wahrscheinlich für bekloppt erklärt. Aber ist nun mal so gekommen. Und da waren natürlich einige Pokalspiele dabei, um auf den Pokal vielleicht nochmal wieder zu kommen oder wieder zurückzukommen. Höhen und Tiefen auch, so wie der Björn gesagt hat, so eine Pokalserie mit drei Bundesligisten hintereinander und dann 20.000 Zuschauern an der Brücke hatten wir nicht, aber auch ein paar Highlights.
Naja, mit Schafstall, das Jahr, da habt ihr Schalke rausgehauen. Schalke war damals aber in der zweiten Liga, muss man auch fairerweise sagen.
Wir spielten mit uns in der zweiten Liga.
Ja, da hat Pele Wollitz da noch gejubelt.
Ja. Auch sehr speziell gejubelt, muss man mal sagen. Ne? Da gab es ja eine Strafe.
Da hat er, glaube ich, eine kleine Strafe gekriegt, weil er auf den Knien Richtung Trainerbank gerutscht ist und noch eine komische Geste gemacht hat.
Obszöne Geste.
Ja, in einer Zeitung stand eine rhythmische Handbewegung vor der Hose. Ja. Andere haben gesagt, er hat Luftgitarre gespielt. Ja, gehen wir mal zur Luftgitarre.
Sagen wir so, ob schön war, wissen wir nicht mehr so genau.
Und dann kam ja, glaube ich, auch schon Karlsruhe. Nee, da kam Wattenscheid und dann kam Karlsruhe, ne?
Ja, an das Spiel kann ich mich besonders erinnern, gegen Karlsruhe, weil der damalige Neuzugang Frank Schulz, den Rolf wieder mitgebracht hat, Rolf Schafstall, machte drei Stück, ich glaube, 1 oder 2 Meter und Kopfballtor nach Ecke von Wollitz. Ja, das war schon, klar war das ein Highlight.
Bin ich Schäfer drin.
Sind dann aber, glaube ich, im
Olli Kahn im Tor, ne?
Ja, ja. Sind im Viertelfinale dann aber in Braunschweig, glaube ich, gescheitert.
Ja. Ja. Furchtbares Regenspiel, 3-2,
ja, tiefer Boden. Ne?
Mhm. Ciravica schwer verletzt, Jochbeinbruch.
Ja.
Ne?
Ja, ja, stimmt.
Ja, Björn, und ihr habt damals ja beides gemacht. Man hat ja eigentlich immer gesagt, wenn eine Mannschaft, die aufsteigen will, das Ziel auch erreichen will, dann sollte sie im Pokal möglichst gar nicht so weit kommen, weil das alles ablenkt. Aber das habt ihr eigentlich wirklich gut hingekriegt, ne? War das so im Flow?
Ich muss sagen, wir haben auch, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt in dem Jahr, weil die dritte Liga sehr ausgeglichen war. Ich meine, wir waren ja immer auch nur im Mittelfeld, waren dran, ab einem kurzen Abstand gehabt zu den ersten drei Plätzen. Ja, normal hat man gesagt, Ingolstadt marschiert da vorne weg und auch Aue. Aber ja, denn zum Schluss haben wir einen guten Endspurt hingelegt und hat das beides geklappt. Das ist natürlich sensationell gewesen und ja, da kommt man schön in den Urlaub fliegen danach.
Mhm. Björn, er hat ja ein bisschen die Zeit kennengelernt, wo er im Grunde der Underdog war mit dem VfL gegen die großen Vereine. Bei dir war es ja so in der Zeit, wo du eben viele Spieler jetzt auf dem Dorf kennengelernt hast, wo ihr als der große Favorit dort angetreten seid und wo es für die Gegner oft das Spiel des Jahres war. Solche Spiele hast du ja auch viel dabei gehabt in deiner Zeit.
Da haben wir einige von mitgemacht, ne? Also, wir haben an das erste Pokal-Desaster, 84-85 in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind. Glücklicherweise dann am Ende der Saison. Ging es, glaube ich, in der ersten Runde gegen Friesen-Henningsen, Verbandsligist, an der Bremer Brücke zu Hause.
Zu Hause auch noch,
doch. Ja. Hat der Bremer Brücke früh geführt. Nach 12 Minuten, glaube ich, 15 Minuten, 2-0. Spiel ging 2-2 aus in der Verlängerung. Innerhalb von 5 Minuten 2-5, Ende Gelände. Und ich kann mich erinnern, dass unser Präsident Hartwig Biekenbrock da nicht ganz so zufrieden war.
und dann kam es ja noch die Hennigser, Verbandsliga, ganz engagierter Obmann da, der lebt genau. Die zogen dann das los Bayern München. Dann musste Bayern München in so einer Senke liegende Stadion da in Hennigsen, großer Tag. Natürlich war da auch schon das Pokal-Trüffelschwein des ZDF, Rolf Töpperwien, dabei in Hennigsen, ich erinnere mich noch gut, der ja dann euch auch sehr nahe war, ne?
Ja, ist ja auch geil. Ich meine, für die kleinen Vereine, wir haben es ja selber gemerkt, ja, wenn da so Dortmund kommen, was auf einmal für Leute kommen, Reportage nach Berlin und keine Ahnung was, mit Träumerei und sowas, ist ja, macht ja Bock.
Dieses Ding, 2-5 gegen Hennigsen, muss man mal erzählen, für die etwas Jüngeren. Es war das Jahr nach dem Zweitliga-Abstieg und der VfL hat ja einen radikalen Schnitt gemacht und hat 7, 8 Spieler aus der erfolgreichen A-Jugend nach oben geholt. Stefan Holze, Dirk Gehrig, Paul Jaschke, Willi Brox, Ralf Heskamp, bloß dass ich keinen vergesse.
Andreas Helmer,
der die meisten Zweitligaspiele gemacht hat. Und mit denen ging man in die Saison und dann hatte man noch ein paar Ex-Profis verpflichtet. Günter Eimold aus Nürnberg, Paul Linz aus Mannheim, Oskar Bauer aus Mannheim, Jochen Goll. Und die waren aber dann in den ersten 3 Monaten Reamateurisierung, das war noch die Zeit der Amateuroberliga, waren die gesperrt. Und da hat man so, der Trainer Erhard Amann hat dann gesagt, na gut, dann machen wir das mit dem jungen Gemüse und versuchen dann so halbwegs über die Runden zu kommen. Und wenn dann die Ex-Profis kommen, dann werden wir das Feld von hinten aufrollen. Dirk, jetzt sag mal, wie habt ihr das empfunden damals?
Ja, für uns war es ein Ansporn. Uns war ja auch bekannt, dass man nicht allzu viel von uns erwartet hat. Und dann, als die Profis dann spielberechtigt waren, hatten wir 14-2 Punkte, standen oben und mussten dann unsere Plätze räumen.
Ja. Und in diesem Pokalspiel waren die Profis eben ausnahmsweise schon spielberechtigt.
Ja.
Und da hat dann der Trainer gesagt, naja, okay, wenn die jetzt eine Möglichkeit haben, in einem Wettkampfspiel zu spielen, dann spielen sie. Und die verlieren dann 2-5. Da habt ihr beim Training aber auch dann mal einen Spruch weggedrückt, Dirk. Jetzt sei mal ehrlich.
Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwo eine Art Genugtuung war für uns, weil er uns nicht gebracht hat. Aber es ist ja normal. Also die Alten waren ja wichtig für uns. Und das Pokalspiel lassen wir jetzt mal außen vor. Also für die Entwicklung der Mannschaft war es gut, dass wir so einen gekriegt haben. Wir haben uns zusammengerissen und letztendlich ist es ja ins Gute
hat sich
ins Gute gefunden, gedreht. Ja. Und wenn wir uns heute nach 35 Jahren noch treffen, dann hat das wohl auch eine besondere Bedeutung.
Also die Truppe ist dann ja auch richtig zusammengewachsen. Es war nicht so, dass das Alt und Jung dann schon so zwei Lager waren, sondern das ist doch in der Folge dann sehr zusammengewachsen und zusammengeschmolzen, oder?
Es waren erst zwei Lager, aber das ist so dermaßen zusammengeschmolzen, dann sicherlich auch durch den Aufstieg bedingt,
ja.
Wo es dann auch vorher ein paar Mal Krach gab. Aber dann sind wir aufgestiegen und dann haben wir ja auch ein paar gute Jahre gehabt in der zweiten Liga. Nur im Pokal hat es nicht so geklappt. Auch in den Jahren danach.
Ja, das war nicht da so kommen doll. Wir gleich drauf mit dem ersten Überraschungsgast. Aber Björn, hast du dich denn mit einer deiner Mannschaften mal im Pokal so richtig blamiert irgendwo? Kannst du dich daran erinnern?
Wir waren eigentlich immer der Außenseiter. Bei mir konnten wir uns, glaube ich, nicht. Ja. Aber NFV-Pokal kennt ja auch jeder. Ja, da gibt es auch mal ein Spiel. Die spielen alle in der Oberliga, sind motiviert. Dann spielst du auf dem Dorfplatz. Ja, Bückeburg war immer so ein Ding, wo wir, glaube ich, mit Osnabrück waren.
Ja.
Ja, dann verlierst du halt auch mal so ein Spiel. Ja, Verlängerung, Elfmeterschießen. Man kennt das. Man fährt dahin auf dem Dienstagabend, wie wir mal gesagt haben. Kackplatz, Flutlicht an, kein richtiges Licht und so, wie das halt so ist als Meckerei, wenn du reinkommst. Ja.
Und dann hauen sie dir noch auf die Hölzer. Und
3-1, dreht nicht weg und fährst nach Hause und sagst dir, super. Trainer steht wieder vorne in der Kabine, macht eine Standpauke. Und hast gesagt, Mist, hättest du da mal ein bisschen mehr gehabt. Aber gut, das passiert, aber so eine richtige Blamage. Ja gut, wenn Bayern München oder sowas kommt, da kann man sich ja nicht blamieren. Im Endeffekt, wenn man 8 kriegt man 8. Und wenn man mal ein gutes Spiel macht, verliert man nur 1-0. Aber da habe ich ein bisschen Glück gehabt.
Und aus der Perspektive des Außenseiters gibt es ja keine schönere Rolle, als zu sagen, wir haben tatsächlich nichts zu verlieren und dann auf den Platz zu gehen und alles reinzuwerfen. Ne? Denk mal ans HSV-Spiel. Der HSV war damals, glaube ich, Erster oder Zweiter. Ne?
Ja, ich glaube, Dortmund war nachher auch oben mit Klopp und dann nachher. Also wir haben ja immer auch, Schalke war nachher auch Tabellenführer oder Zweiter, so was, glaube ich, kam. Also wir haben ja immer die von oben ein bisschen gehabt. Wenn sie gegen uns verloren haben, sind sie gestürzt im Endeffekt nachher. Aber ich glaube, das kann, glaube ich, jeder hier bestätigen. Also wenn solche Spiele kommen, solche Mannschaften kommen, ja, da sind ja auch Spieler, die man selber noch jedes Wochenende gerne Fußball in Rang geguckt hat, auf Sky geguckt hat, keine Ahnung was, um einfach mal zu sehen, wie die, weil es gute Fußballer sind, dann spielst du auch mal gegen die mit deinen limitierten Sachen vielleicht und gewinnst so ein Spiel. Ich meine, ja, da muss man halt auch mal ein paar Leute einfangen, ist halt einfach so.
Hast du dir denn damals in diesen Spielen irgendwelche Utensilien gesichert von deinen Mitspielern und Gegenspielern?
Ach, ich glaube, ich habe mal ein Trikot getauscht mit irgendjemandem, den kannte ich aber von vorher noch, ich weiß gar nicht mehr, von Hamburg, glaube ich. Ja, aber denn, wenn du so ein Spiel gewinnst, da war ja natürlich erstmal alle aufeinander, Euphorie pur und keine Ahnung was. Und das war ja also unglaublich. Und ich glaube, ja, da vergisst man den Moment auch. Ja. Da denkt man sich vielleicht nachher schon, okay, hätte ich noch mal was mitgenommen oder mit euch noch mal ein bisschen gesprochen oder sowas. Aber wie es dann halt so ist, die waren die Favoriten, die haben verloren, die sind so in die Kabine, Kopf runter und wir standen noch vor der Fankurve und haben uns noch 3 Stunden später feiern lassen. Also ja, dann denkst du im Moment auch nicht dran, ja. Also.
Springen wir mal in die Gegenwart. Was habt ihr, wer von euch kannte denn den SV Todesfelde?
Nicht wirklich.
Also ich kenne ihn tatsächlich, weil wo ich in Schleswig-Holstein gespielt habe, da kamen solche Mannschaften ja auch mal in diesen Schleswig-Holstein-Pokal vor. Mhm. Und darum, der Name hat mir schon was gesagt, aber jetzt auf dem Zettel, ja, ich habe es nur gesehen, dass sie gegen Lübeck gewonnen haben und das Spiel,
nach
noch,
Rückstand,
gedreht,
ne?
Das Spiel noch gedreht haben, habe ich schon gedacht, hallo, Waldfee, also Respekt.
Der waren keine Wortspiele, bitte.
Todesfelde. Wenn wir da sind am Samstag. Ja.
Auch sonst. Ne?
Auch vorher nicht, ja.
Sie nennen sich auf ihrer Website übrigens TOFE, das ist die Abkürzung für Todesfelde. Und TOFE. Desfield, sagen sie auch. Wir haben einen neuen Spieler verpflichtet, dann steht auf der Website dort, wir begrüßen XY im Desfield.
Desfield.
Ja, ist doch gut. Okay. Und jetzt wollen wir mit einem sprechen, der dafür gesorgt hat, dass das der einzige fünfklassige Club ist in der ersten Hauptrunde, der sich das Heimrecht gesichert hat. Denn die haben mit allen Mitteln gekämpft darum, dass sie dieses Spiel in ihrem Stadion austragen können. Und das alleine finde ich schon toll, denn viel zu verdienen durch Zuschauereinnahmen gibt es da nicht. Klar, die kriegen ihre Summe vom Fernsehen. Augenblick. Hallo?
Hallo?
Ja, Harald Pistorius, Neue Osnabrücker Zeitung. Guten Tag.
Moin.
Wir hatten eben technische Probleme, dass Sie ein bisschen auf uns gewartet haben. Und jetzt darf ich Sie hier begrüßen im Podcast Brückengeflüster von der NOZ zum Thema VfL Osnabrück. Sie sind der Präsident des SV Todesfelde und treffen am Samstag auf den Zweitligisten VfL Osnabrück. Wir haben zwei Studiogäste hier und einen Kollegen von mir, der mit dieser Sendung moderiert, Stefan Alberti, der auch am Samstag sich unheimlich freut, nach Todesfelde zu kommen. Dirk Gellrich hat von 1983 bis 1994 für den VfL Osnabrück gespielt und Björn Lindemann in seiner langen Karriere für etliche Vereine, Paderborn, Holstein Kiel, 1. FC Magdeburg und vor allen Dingen sehr erfolgreich im Pokal mit dem VfL Osnabrück. Wir haben schon ein bisschen geplaudert und alle wollen jetzt ein bisschen mehr wissen, als bekannt ist über den SV Todesfelde. Wie fiebern Sie diesem Pokalspiel entgegen?
Ja, erstmal guten Abend. Hallo allerseits.
Hallo. Ja, hallo.
wie fiebern wir dem entgegen? Seit Wochen, also spätestens seit dem Pokalfinale, das wir gegen Lübeck gewonnen haben, fiebern wir natürlich diesem Spiel entgegen. Und bei den ganzen Dingen, die wir aus dem Weg räumen mussten, ist die Vorfreude auf Samstag natürlich besonders groß. Ja, wie fiebern wir dem entgegen? Indem wir ganz viel Arbeit derzeit bewältigen, was das Pokalspiel angeht. Und das ist fast rund um die Uhr. Ich war gerade mit meinem Liga-Obmann den halben Tag damit beschäftigt. Ein Ticketing-System, das sind ja nicht viele Leute, die da kommen. Aber das muss ja alles vorher geregelt werden und auf die Beine zu stellen. Ja, so ist es eben. Das Stadion wächst allmählich und das ist ja eigentlich nur ein ambitionierter Sportplatz, der mit Zusatztribünen nochmal ausgestattet wird, damit die Leute in 1,50 Abstand auch ein bisschen zugucken können. Ein paar Fans sind ja dabei, die Delegation von VfL Osnabrück ja auch. Ja, wir freuen uns wahnsinnig.
So sieht's aus. Ja. Wie viel Zuschauer dürfen jetzt unterm Strich jetzt am Samstag dabei sein?
Also 500 Besucher dürfen da sein. So. Und zu den Besuchern sind ja nicht nur die Zuschauer, sondern da zählt die Delegation vom DFB dazu und noch einige andere. Was Gott sei Dank nicht dazu zählt, sind die Spieler, Trainer, Betreuer und der ganze Kladderadansch, der praktisch mit dem Sport zu tun hat aus der Gruppe 1. Also aus dem Bereich 1, Sicherheitsbereich. Die zählen nicht dazu. Und deshalb kam da ein bisschen mehr bei raus. Aber es ist natürlich nichts Großes und aus der zweiten Liga hat man sicherlich ganz andere Dinge gewöhnt. Aber wir sind froh, wenn unsere Fans, die ja ehrenamtlich ganz viel auch tätig sind bei uns im Verein, wenn sie sonst ja auch sehen, dass die dabei sein können und dürfen. Sie müssen sich das so vorstellen. Das ist wahrscheinlich so, dass man der VfL Osnabrück beim Champions League Endspiel spielen darf.
Ja.
Dass man mal das Verhältnis sieht, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber damit man mal weiß, wovon er redet.
Respekt und Kompliment, dass sie auch um dieses Heimrecht gekämpft haben, obwohl ja das, ich kann mir vorstellen, dass wenn sie einen dicken Strich unter die Zuschauereinnahmen machen, dass das alles aufgefressen wird von den Organisationskosten. Sie bekommen das Geld ja vom DFB für die Fernseh- und Marketingrechte. Aber Hut ab, dass Sie das Heimrecht nach Todesfelde geholt haben. Das war sicherlich nicht ganz einfach. Was war die größte Hürde?
Also wenn ich erst mal sagen darf, wenn wir es aus finanziellen Gründen hätten gemacht, dann hätten wir gleich auf Osnabrück gesetzt. Weil mehr Geld können wir ja gar nicht verdienen, wenn wir da hinschauen, weil da wird ja bestimmt auch Zuschauer zugelassen. Ja. Wir hätten keine Kosten gehabt. Das ist also, ich sag mal, die Differenzsumme betrieb wahrscheinlich so zwischen 70 und 100.000 Euro, wenn wir es machen oder wenn wir noch unser Bock gefahren werden. Deshalb sehen Sie, das hat überhaupt nichts mit finanziellen Dingen zu tun, sondern es hat was mit Herzblut zu tun, das hat was mit Begeisterung zu tun und das hat auch was damit zu tun, dass man Menschen in unserer Region auch mal was zurückgibt. Damit hat das was zu tun. Und dabei spielt Geld wirklich eine untergeordnete Rolle. Natürlich brauchen wir auch Geld, das ist ja keine Frage. Aber wir kriegen ja auch ein bisschen was. Und das wird natürlich auch zum großen Teil reinvestiert, was ich gerade gesagt habe. Aber das ist mit Geld nicht zu bezahlen, was wir da gerade erleben. Und das ist das Entscheidende. Ja, was waren die größten Hindernisse? Die größten Hindernisse waren die Auflagen vom Deutschen Fußballbund. Und da muss man ganz ehrlich sagen, vorweggenommen muss ich mal sagen, dass der DFB-Pokal ist ja soll ja der Anreiz für Amateure sein. Und das sollte ja nicht im Vordergrund stehen. Und wenn man mir sagt, dass wir der einzige Fünftligist sind, der das geschafft hat, die Bedingungen zu erfüllen, dann ist es, ehrt uns das natürlich, weil wir das geschafft haben, aber dann finde ich das ziemlich traurig. Dann wird doch der DFB-Pokal irgendwo ad absurdum geführt. Das nur mal so nebenbei. Ja. Empfinde ich zumindest so.
Kann ich nachvollziehen.
Ja, und zu uns die größten Hürden, ja, Hygienekonzept. Wenn Sie das wissen, der Deutsche Fußballbund hat irgendwie ein 95-seitiges Pamphlet. Das müssen Sie auf sich runterbrechen. Da müssen Sie ein vernünftiges Konzept machen für Ihren Verein, darauf zugeschnitten. Dann müssen Sie es zum Gesundheitsamt geben und das muss einen Stempel darauf setzen und muss eventuell Änderungen und so weiter. Und dann brauchen Sie ein Sicherheitskonzept. Das Sicherheitskonzept muss abgesehen sein von der Feuerwehr, von der Polizei, von der LIS, also diese Behörde dafür, für Profivereine, die der Szenekundebeamte und so weiter. Hm. Das muss überall abgestimmt werden. Da wurde denn zum Beispiel sowas erzählt, wie sind Szenekundebeamte aus Kiel. Kiel und Osnabrücker mögen sich anscheinend nicht.
Nee.
Wobei ich mich gefragt habe, was hat das mit Todesfällen zu tun?
Ja.
Also das verstehe ich alles nicht so richtig. Und die müssen alle ihr grünen Stempel dazu geben. Und wenn sie diese ganzen Stempel haben, dann schicken sie das zum DFB. Und dann müssen sie das, was sie da ausgearbeitet haben, und sie haben die ganzen Behördenstempel bekommen, das müssen sie dann auch als Bild zu Papier bringen. Dann kommt die Delegation und guckt sich alles an. Und wenn die das alles für gut heißen, dann kriegen sie irgendwann mal das Go. Oder auch nicht. Aber wenn Sie sich vorstellen, Sie können ja noch so viel Manpower haben, Sie können noch so viel Geld haben, das spielt alles gar keine Rolle. Wenn eine Behörde nicht mitspielt, nur eine, und Sie kriegen den Stempel nicht, dann kriegen Sie das Go vom DFB nicht. So, wenn Sie sich das so vor Augen führen, und Sie haben eine Zeit, die Sie normal haben, Sie, glaube ich, 2 oder 3 Monate von der Auslosung bis zum Spiel.
Ja.
Jetzt ist es 1,5 Wochen. Ist aber eine höhere Leistung als früher.
Ja, klar.
Weil, früher war es ganz nett. Hat mir jemand gesagt, das wäre ja genauso, solche Bedingungen aufzustellen. Das ist Quatsch. Das DFB-Auflagen erfüllen ohne Corona ist Kindergeburtstag.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Tut mir leid, ist so.
Ja,
denn diese Auflagen ist das, was die ganze Geschichte so schwer macht.
Ja.
Ja, und das haben wir geschafft, da können wir uns auch auf die Schulter klopfen, aber es ist die Frage, ob das tatsächlich alles so notwendig ist. Und wenn ich an das Spiel denke, dann höre ich auch gleich auf, wenn ich an das Spiel denke und die beiden Mannschaften, die Auswärtsspieler müssen auf 3 oder 4 Ersatzbänken sitzen. Mit 1,50 Abstand. Mit Masken auf. Das sind die gleichen Spieler, die in der Kabine sitzen.
Ja.
Die gleichen Spieler, die 800.000 Mal getestet worden sind. Also ja. Da fällt mir nichts mehr so ein. Da tut mir leid. Das hat mit Corona nichts mehr zu tun. Das ist Schwachsinn. Also aus meiner Sicht. Aber also, das ist meine Meinung.
Über diese Auflage schütteln Sie den Kopf. Wie sieht das aus mit den Kabinen? Da können Sie ja wahrscheinlich die Kabinentrakte so nicht nutzen, die am Platz sind, oder? Müssen Sie da einen extra Container dann aufbauen für den VfL oder Ihre Truppe geht die dann woanders hin?
Wir haben eine große Sporthalle. Wir haben ganz, ganz viele Kabinen. Das ist überhaupt kein Problem.
Oh.
Das ist kein Problem. Das ist, die haben eigenen Bereich. Das ist kein Problem.
Wie ist der Kontakt zum VfL Osnabrück? Gab es schon einen gewissen Austausch? Wie ist die Verbindung dort?
Ich habe den selber aber nicht gehabt, sondern nur mit Ihnen jetzt, mit Ihnen, Herr Pistorius, und mit vielen Presseleuten, total nett, alles freundlich. Und ich weiß, dass in der Liga, ob man Herr Gutmann Kontakt mit VfL hat, alles positiv, alles freundlich. Wir freuen uns drauf.
Wie haben Sie denn die 300 oder wie viel es am Ende sind, Glücklichen ausgesucht, die ins Stadion dürfen?
Das ist erstmal die offiziellen Sachen und dann, also DFB und so weiter, dann Delegation von VfL und dann ging es eben danach die Verdienste im Verein, also die ganzen Greenkeeper, so nennen wir sie, die ganze Arbeit im Stadion gemacht haben zum Beispiel. Dann die Dauerkartenbesitzer, wir haben 75 Dauerkarten, glaube ich, oder 65 Dauerkarten, weiß ich nicht genau. Dann haben wir auch ein paar Sponsoren, die Karten bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Also verdiente Leute eben innerhalb des Vereins. Im freien Verkauf gegen gar keinen.
Also das heißt so ein bisschen auch ein Dankeschön für die, die diesen Verein, der ja ehrenamtlich geführt und begleitet wird, immer am Leben halten. Erzählen Sie doch noch bitte 2 Sätze, wie der Verein dahin gekommen ist, wo er jetzt ist. Sie haben ja einen ganz schön steilen Weg hinter sich.
Oh, wie lange haben Sie Zeit? Also das Ganze ist angefangen 1993, wo unsere Mannschaft aus einer sogenannten Bezirksklasse Mitte abgestiegen ist in die Kreisliga. Ich will jetzt gar nicht in epischer Breite das erklären, aber da muss man hin. Und da hat der damalige Fußballobmann nicht gekleckert, sondern geklopft, hat 3 Spieler dazu geholt. für ein bisschen, was weiß ich, Geld oder so. Keine Ahnung, was wir, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall ist es von dem Zeitpunkt an, von 1994 an, ständig nach oben gegangen. Nicht jedes Jahr, aber Stück für Stück immer das Umfeld verbessert, die Mannschaft verbessert. Das Umfeld verbessert, damit meine ich die ehrenamtlichen Helfer, weil sie können, ohne despektierlich zu sein, aber sie können die sie in der Kreisliga gehabt haben, nebenbei, die können sie in der Oberliga nicht gebrauchen. Genauso wie sie, oder nur zum Teil. Hm. Nicht gebrauchen ist Quatsch, aber zum Teil. Sie brauchen Leute, die da auch ihren Verein repräsentieren können und die dabei sind mit Herzblut natürlich. Und das ist eben nicht so einfach. Sie müssen, also wir haben jetzt zum Beispiel eine richtig gute Mannschaft, sonst wären wir ja nicht dahin gekommen.
Ja.
Aber uns fehlt das Umfeld, um eine Klasse höher zu spielen. Wir hätten als Meister aufsteigen. Wir haben das nicht gemacht in die Regionalliga, weil wir einfach nicht genügend Substanz im Umfeld haben, um auch in der Regionalliga bestehen zu können. Wir wollen nicht zu den Vereinen gehören, die aufsteigen, eventuell wieder absteigen müssen und dann in der Versenkung verschwinden, weil die Ehrenamtlichen, die sie auf dem Weg nach oben verlieren, die kriegen sie auf dem Weg nach unten nicht wieder.
Mhm, ja.
Und da unser Verein auf einem Fundament, ehrenamtlichen Fundament basiert, wäre das fatal. Und deshalb haben wir es bleiben lassen. Aber so ist die Entwicklung über die letzten 25 Jahre.
Wie haben Sie das?
Und das gipfelt natürlich in einer perfekten Saison jetzt, ne?
Ja, klar.
Aber wie haben Sie das der Mannschaft beigebracht? Ich meine, wenn die sportlich eigentlich hochgekommen wären in die Regionalliga, ist das ja natürlich ein bitterer Schlag, wenn der Präsident dann plötzlich kommt und sagt, geht nicht. Machen wir nicht.
Der Präsident kommt ja nicht. Ich erzähle Ihnen das ja nur. So machen wir das ja nicht. Wir arbeiten ja Hand in Hand. Und in der Mannschaft ist es so gewesen, dass auch die Mannschaft zu einem Drittel nicht wollte und zu zwei Drittel wollte. So. Und das hat auch was mit Aufwand zu tun. Das hat mit ganz vielen Dingen hat das was zu tun, verstehen Sie? Wir haben denen das erklärt, dass wir den Verein breiter aufstellen wollen, auch für die Regionalliga. Und dass wir das weiter verbessern wollen, dass die Jugendarbeit weiter verbessern wollen und dass wir dann im nächsten Jahr gucken. Und wenn wir das sportlich schaffen, dann und die Rahmenbedingungen dafür verbessert haben, dann werden wir auch aufsteigen.
Wie groß ist Ihre Chance, dass Sie am Samstag eine Sensation hinlegen?
Das weiß ich nicht. Das ist ja so, wie Sie, normalerweise ist es ja eine klare Sache. Das muss man ja mal so sehen. Aber unsere Chancen liegen sicherlich besser als null. So. Und was habe ich gegen VfB Lübeck gesagt? Es muss ein besonderer Tag sein, passen und du musst ein bisschen Glück haben und vielleicht muss der Gegner einer ein bisschen unterschätzen. Dann hat man vielleicht ein bisschen Chance.
Wir haben ja zwei.
Aber wenn nicht,
ja.
Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Wir haben zwei Ex-Profis hier, Björn Lindemann, Dirk Gellrich, lange Jahre im Profigeschäft. Vielleicht wollen Sie von denen mal einen Tipp hören, was man also am besten einer Mannschaft, die als Außenseiter ins Spiel geht, sagt und mit auf den Weg gibt, damit die Erfolgschance steigt. Dirk.
Ja, der Erfolgsstand steigt, wenn man mit Selbstvertrauen rausgeht und weiß, dass man Glück braucht, dass man dem Gegner eigentlich nicht ebenbürtig ist, aber für diesen Tag eben alles raushaut.
Björn.
Und dann, so wie Sie selber gesagt haben, muss man vielleicht auch das Glück haben, dass der Gegner nicht den besten Tag erwischt. Aber dann funktioniert's.
Björn.
So sieht's aus, ja.
Ich kann mich da nur anschließen. Ich würde den Jungs aber sagen, geht raus, habt Spaß, so ein Event. Ja? Ich meine, auch für die ganzen Helfer, präsentiert euch doch ordentlich. Ja, wenn man jetzt gehört hat, was sie da in Kauf genommen haben, ist das ja schon faszinierend und geil, muss ich sagen. Und das muss die Mannschaft übertragen. Und dann, klar, ein bisschen Glück. Ja? Vielleicht fällt mal einer rein, der mauert mal ein bisschen hinten. Kann man auch mal gewinnen. Ist auf jeden Fall möglich.
Ja, es ist nicht unmöglich auf jeden Fall. Das stimmt. Ich sage immer, und das gilt für alle, ist Begeisterung und Leidenschaft schlägt immer Talent. Das ist so. Das ist einfach eine Erfahrung. Natürlich, wenn Talent da ist und die Begeisterung genauso gut ist, dann gewinnt natürlich das Talent. Aber grundsätzlich ist es so, dass es ganz oft Begeisterung und Einstellung überholt Talent. Das ist so. Mhm. Das Talent alleine nützt nichts.
Auf jeden Fall, das steht jetzt schon fest für uns hier und für viele draußen. Sie haben jetzt schon gewonnen, denn was Sie im Sinne und im Geist des DFB-Pokals getan haben, das ist wirklich aller Ehren wert. Und das zeigt eigentlich auch den Sinn dieses Wettbewerbs. Und ich gebe Ihnen völlig recht, auch im Alltag ohne Corona muss alles getan werden, damit es diese Spiele weiterhin gibt und vielleicht der DFB seine Anforderungen an kleine Vereine auch ein bisschen zurückfährt, damit wirklich nicht auch alles Geld dann dahin fließt, was man einnimmt. In dem Sinne wünsche ich Ihnen toi toi toi, alles Gute
für
Samstag. Und wir freuen uns jedenfalls, Herr Alberti und ich, auf den Besuch in Todesfelde. Und dann sagen wir mal kurz Hallo
ja.
Und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen für diese Zuschaltung.
Sehr gerne. Wünsche Ihnen noch alles Gute.
Vielen Dank.
Wir sehen uns am Samstag.
Bis Samstag.
Danke. Tschüss. Tschüss, Herr Böhm.
Jo, tschüss.
Ja, das war doch ein erfrischender Repräsentant des sogenannten kleinen Fußballs. Wobei man unterschätzen sollte der VfL, der in sein erstes Testspiel geht, diesen Club ganz sicher nicht. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen zurück, ganz weit in die Vergangenheit. Dirk Gellrich hat es vorhin schon angesprochen, Stefan, dass der VfL sich auch schon mal kräftig blamiert hat im DFB-Pokal. Zweimal innerhalb von 2 Jahren. Dirk, du kennst beide Spiele, obwohl du in einem dabei warst. FSV Salm-Rohr.
Ja, bitter. Da ist das passiert, worüber wir vorhin gesprochen haben. Du gehst als Zweitligist dahin gegen den Unterklassigen und ja, Björn hat es vorhin auch mal gesagt, dann hast du einen scheiß Platz und dann hat es vielleicht noch geregnet oder es sind 33 Grad im Schatten. Du suchst dir irgendwelche Ausreden, aber wenn du auf dem Platz bist, dann ist es schon zu spät, weil die Mannschaften, die da mit Leidenschaft gegen dich ankämpfen, dann hast du es schwer, auf dem Platz umzustellen und den Hebel zu bewegen. Dann kriegst du halt einen auf die Nase und dann ist es passiert, dann bist du draußen.
Das war im Südwesten. Manch einer mag sich an den Club noch erinnern. Sie waren mal im Finale um die deutsche Amateurmeisterschaft. Mhm. Sie haben den Aufstieg in die zweite Liga geschafft mit übrigens Klaus Toppmöller als Spielertrainer, dem vorherigen Nationalspieler. Und 2 Jahre später ist der VfL wieder als Zweitligist in diese Ecke der Republik gefahren. Stefan, weißt du, gehe ich noch?
2 Jahre später nach Salm-Rohr.
Ja.
Moment, das war Hasborn dann, ne?
Rot-Weiß, SV Rot-Weiß Hasborn. Und da hat es dann im Elfmeterschießen. Ich glaube, da war Dirk nicht dabei. Ich meine, du hättest verwandelt, ne?
Eher nicht.
Oh. Für einen Elfmeter war ich nicht so.
Aber wenn man Hasborn, welche Liga waren die damals?
Ich glaube, Hasborn war sogar noch eine Liga tiefer. Da waren Viertligist.
Ja.
Aber das wird uns jetzt vielleicht der Mann sagen und wir rufen ihn an, obwohl er viel erreicht hat bei VfL Osnabrück in Zusammenhang mit seinen bittersten Stunden. Das ist nämlich in beiden Fällen derselbe Trainer gewesen, der betroffen war. Und zwar nicht nur damit, dass er diese Niederlage verkraften musste, sondern, und das wird er uns gleich selbst erzählen, wenn er rangeht.
Guten Tag.
Ja, Harald Pistorius, NOZ. Guten Tag, Trainer.
Hallo, Harry. Grüß dich.
Schön, dass du Zeit für uns hast. Wir sind im Podcast Brückengeflüster. Ja. VfL Osnabrück, du bist ja nicht das erste Mal bei uns zugeschaltet. Mit dabei sind Björn Lindemann, den du ja auch noch gut kennst als Zuschauer oder als Beobachter des Fußballs.
Ja.
Und Dirk Gellrich, dein alter Schützling, mit dem du zusammengearbeitet hast.
Ja.
Und mein Kollege Stefan Alberti, der unbedingt jetzt von dir wissen will, warum der Pokal dir überhaupt nie Glück gebracht hat.
Ja, ganz genau. Hallo, Herr Grünter. Ich bin der Stefan. Damals als Zuschauer das alles mitbekommen und war natürlich stark enttäuscht, dass der VfL damals da rausgekegelt wurde. Aber unterm Strich gab es dann ja immer Konsequenzen auch für Sie. Sie sind zweimal dann gefeuert worden.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob das ein Gen ist von wen bei mir.
Können Sie, also kannst du keinen Pokal?
In meiner ganzen Laufbahn Pokal hatte ich immer so die Niete gezogen, wirklich.
Auch in Aachen.
Das war wirklich so, schon als Spieler und als Trainer, da hatte ich immer die Niete gezogen. Also Pokal war nie so mein Ding. Ja. Und natürlich als Trainer extrem, sage ich jetzt mal. In Aachen bin ich entlassen worden nach dem Pokalspiel in Mainz. Und als erste Runde. Und Osnabrück zweimal.
Ja. Gehen wir doch mal zurück.
Glaube ich, von den Arminia. Da haben wir in Oldenburg gewonnen. Da waren wir in der DFB-Hauptrunde.
Ach, mit Arminia Hannover, Bischofshof. Ja, ja, ja.
Ja, und da bin ich aber nach Aachen gegangen. Danach direkt im November. Und die haben den FFC Köln gespielt. Da haben die auch noch ein gutes Los gekriegt, Arminia. Da ist der Moskau mein Nachfolger geworden. Und da haben die Köln gezogen. Ja.
Wir gehen jetzt mal zurück in Spätsommer 87. Du hattest 2 erfolgreiche Jahre beim VfL hinter dir. Das war deine erste Profi-Trainerstation. Hast den Klassenerhalt geschafft, 85, 86 und 86, 87. Habt ihr bis sehr lange um den Aufstieg mitgespielt. Und 87, 88 war der Druck auf euch hoch. Ihr habt einen verhältnismäßig mäßigen Start gehabt. Und dann ging es zum FSV Salm-Rohr. Und später hat man dann erfahren, dass der Präsident dir da vorher schon so eine Art Ultimatum gesetzt hatte.
Und das war von wegen, das hat er mir schon gesagt, von wegen, da haben wir gegen Salm-Rohr noch in der Meisterschaft gespielt. Das muss so Ende März gewesen sein. Ja. Da hat er mir das schon unterbreitet, von wegen, dass wenn die neue Saison, wenn wir schlecht in die neue Saison gehen, dass man sich Gedanken machen muss über einen neuen Trainer. Und das war auch zufällig gegen Salm-Rohr auf dem Platz war das, von wegen, wo die Spieler sich warm gemacht haben, wo er mir das unterbreitet hat. So. Aha. Ja, wie das Schicksal so spielt, und dann ist es auch in Salm-Rohr im Pokalspiel passiert.
Hast du das damals schon geahnt, als ihr das Spiel verloren hattet? Oder wie du bist ja dann nicht mehr mit der Mannschaft zurückgefahren. Du bist, glaube ich, mit meinem Kollegen
mit Jürgen Bitter. Bin ich zurückgefahren, genau. Ja, ja. Doch, das hat man gespürt so. Das hat man innen drin. Also ich wenigstens damals. Ja, doch. Ich glaube, von wegen so im Nachhinein, wenn wir uns treffen, so die ehemaligen Spieler und so, die haben sich auch dahingehend geäußert, von wegen, dass man mir das angemerkt hat. Ich war nicht mehr so der ich vorher war.
Dirk, stimmt also, das?
Paul Lind hat mir das mal gesagt, aber auch der Niemarmon und der Hessi so.
Da ist was dran, Rolf. Da ist was dran, Rolf. Da haben wir hinterher drüber gesprochen und hatten schon das Gefühl, dass es das war, leider.
Aber habt ihr denn das?
Ich war das.
Kann ich im Moment schlecht verstehen.
Ich war das, Katsche.
Ach, Katsche.
Ich sag, wir hatten damit schon gerechnet.
Ja, nach dem Spiel. Also.
Das ist so.
Ja.
Aber dieses Ultimatum, haben die Spieler das denn mitbekommen, Dirk Gellrich?
Nein, im Vorfeld war uns das nicht bewusst. Aber
Nein, ich habe das auch keinem gesagt. Das habe ich mit mir rumgeschleppt und so. Nur Dirk, du weißt ja, von wem ich hab mir irgendwann mal gesagt, vor allem Paul, der gesagt, von wem, dass ich nicht mehr so der war, der ich vorher war, so in der Vorbereitung und so.
Ja, ist ja trotzdem kein Grund, dich im Stich zu lassen, ne?
Die Mannschaft hatte damals schon massiv ein schlechtes Gewissen, das weiß ich noch. Da sind ja Tränen geflossen dann nach der Entlassung und so weiter. Das war schon heftig. Das war ja auch eine besondere Beziehung zwischen den Spielern und dir.
Ja, das stimmt. Also, das war schon was Einmaliges, was ich da so erlebt habe, das Verhältnis Spieler-Trainer. Mhm. Und, darum ist auch, glaube ich, von wem der Zusammenhalt. Natürlich auch, weil die Jungs da aufgestiegen sind, ist ganz klar. Aber ich glaube, von wem auch so, was danach, nach dem Aufstieg, sich so zwischen uns entwickelt hat, so das Verhältnis. Das war schon was Außergewöhnliches, sag ich dir mal.
Und zwei Jahre später war dann Hasborn. Da hat sich dann wieder erwischt. Du warst zurück, zwei Jahre später, ist nicht richtig, drei Jahre waren es, glaube ich.
Genau.
91, 92, habt ihr im Elfmeterschießen verloren. Kannst du dich ein bisschen erinnern?
Ja, 90, 91 war das, ne? Vor wen ich kann mich
erinnern. Nee, 91, 92.
Nee, 91 muss das gewesen sein.
Ja, 91. Dann
90, 91, ja. 91 war das. Ja, ich kann mich erinnern. Ich weiß, dass es ein sehr schlechter Platz war. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein.
Aber der Hasborn auch, den Platz.
Wir haben am Tag vorher noch trainiert auf dem Platz. Und da hatte ich schon so ein bisschen Bedenken. Bei den Platzverhältnissen kommt das immer so meistens den Vereinen zugute, die unterklassig spielen. Und ja, ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, von wem. Das war eine unheimliche Stimmung da. Und dann Elfmeterschießen, dass der, ich glaube, Holger Kühne hieß er.
Ja.
Vor wem, dass der letzte Schütze war. Ja, gut, und der war noch sehr jung, das war noch ein sehr junger Spieler, der, glaube ich, gerade hochkam von den Amateuren, der, glaube ich, den letzten Elfmeter den verschossen hat. Schwach zu wissen.
Ja, ist richtig. Ja, aber Ralf Heskamp hat auch verschossen.
Ja, das Wort ist jetzt nicht zu sagen. Da bin ich mal verausgegangen. Nein, aber heute kann man darüber lachen. Aber das war natürlich auch wieder, wie gesagt, das Ende meiner sportlichen Karriere. Darum hat man dann auch noch so ein bisschen Erinnerung, ist klar, von wegen. Und das war es denn. Mhm. Aber das war auch für die Zuschauer, die sehr mitgegangen sind. Da kann ich mich erinnern. Das war schon eine gute Stimmung da. Und wo auch wirklich von wem, der auch so ein bisschen da gejubelt hat da. Mhm. Aber es war nicht so, würde ich mal sagen, emotional, wie das doch in Sandro war, muss ich sagen.
Ja. Gab's denn vor dem Hasborn-Spiel auch irgendwelche Ultimaten vom Präsidium oder wie warst
nein,
du?
Nein, nein,
da
nein,
warst du
nein,
etwas nein, fester nein. im Sattel. Das kam wie völlig überraschend dann für dich anschließend oder wie?
Ja, überraschend auch nicht von wem, kann man nicht sagen, aber es war nicht kein Ultimatum und, von wem, ich glaube, ich hatte mich dann auch in der Halbzeit dahingehend geäußert, von wem.
Ich glaube, du hast sowas gesagt, wenn sie das nicht packen, dann wär's das, ne?
Ja, genau. Hab das so dahingehend in der Halbzeit geäußert und so. Wie gesagt, von wem, ich war da auch nicht mehr so mit der Begeisterung, mit dem Elan, das muss man auch selbst mit sich sagen, von wem nicht mehr dabei bei der Sache da. Ich merkte von wem, dass das nicht mehr meine Welt war, der Trainerjob.
Du bist jetzt glücklicher und zufriedener Rentner in Hannover.
Genau.
Und verfolgst den VfL hoffentlich noch weiter. Ab und zu bist du ja mal im Stadion auch. Und jetzt spielt der VfL am Samstag in Todesfelde. Wirst du es ein bisschen verfolgen? Was sagst du zur jüngsten Entwicklung hier in Osnabrück?
Also freut mich unheimlich, von wegen, was der Verein aus seinen Möglichkeiten macht. Und auch so, wenn man da im Spiel, im Fernsehen verfolgen kann, ich muss sagen, von wegen, das hat man schon toll hinbekommen, von wegen, was die Mannschaft doch abliefert. Von wegen, man merkt, das ist eine Einheit, so jetzt am, von außen betrachtet. Und spielt auch einen sehr guten, attraktiven Fußball, finde ich. Und es freut natürlich einem immer noch verwehen, wenn so, so Vereine wie Osnabrück oder Aachen, wo ich auch noch so ein bisschen Verbindung hin habe, und wenn solche Vereine dann auch so ein bisschen Erfolg haben, ne? Was ich jetzt von Aachen nicht sagen kann.
Ja, das ist richtig. Ja. Gut. Dann würden wir uns freuen, wenn du mal wieder im Stadion bist. Die Mannschaft hätte sich ja dieses Jahr wieder zum Jubiläum getroffen, ist durch Corona ausgefallen. Arne Helmer hatte alles organisiert in bewährter Manier, aber das wird verschoben. Aber du wirst bestimmt in der nächsten Saison, wenn es Corona zulässt, mal wieder ins Stadion kommen und deinen alten Club besuchen. Erstmal vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast heute hier im Podcast.
Ja, gerne. War mir wieder eine Freude. Viele Grüße.
Richten wir aus.
An den beiden, an euch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss, bleib gesund, Rolf. Bis dann.
Bis dahin, Rolf. Tschüss.
Tschüss, Trainer.
Ciao.
Ja, interessanter Typ. Hat lange bei Alemannia Aachen, Preußen Münster, 1860 München gespielt. Und in Osnabrück war seine erfolgreichste Trainerzeit. Aber er hat sich schon lange zurückgezogen. Arminia Hannover war so seine vorletzte Station. Und dann ist er auch raus. Ja, was haben wir noch zu besprechen? Björn, wir müssen noch 2-3 Takte sagen. Was machst du im Moment im Fußball? Alle haben mitbekommen, dass du in Thailand warst und dass du dort durchaus die Popularität wieder so erreicht hast, wie du sie hier in Osnabrück hattest. Aber dann wurde es Zeit, zurückzukommen, ja?
Ja, man wird nicht jünger. Die Knochen tun irgendwann weh und war eine schöne Zeit in Thailand. Aber ja, ich habe mich natürlich auch irgendwann gesagt, ja, es ist vorbei, der Sport. Es geht weiter, man muss auch anders denken. Und habe mich hier wieder umgesehen, bin nach Hause gekommen, noch ein bisschen Regionalliga gekickt hier. Aber das ist auch nicht mehr das Wahre, wie es früher vielleicht mal war, sage ich mal so. Dann habe mir gedacht, dann kannst du auch irgendwo auf dem Bolzplatz kicken zu Hause. Das ist kein Unterschied mehr großartig. Und ja, habe mich halt auch arbeitstechnisch auf normale Leben konzentriert. Ich habe mein Haus gebaut oder ausgebaut. Familie ist deshalb geworden. Man will auch irgendwann mal ein bisschen zur Ruhe kommen. War man ja doch, ja, wenn man auch mal in Bangkok war, 5 Jahre, ist das schon nochmal ein Großstadtfeeling, was man nicht überall hat.
Aber in Thailand, da hast du ja schon so ein bisschen, ja, auch Legendenstatus schnell, ne? Da warst du, du hast mal in irgendeinem Interview gesagt, also dass du da in den 5 Jahren verdient hast, hättest du in der 2. Liga niemals hier verdient.
Das stimmt, ja.
Haben sich damit Geld.
Haben sie schon gut bezahlt auf jeden Fall, ja. Aber es ist natürlich nochmal ein anderes Pflaster, ja. Du kommst als Ausländer nachher hin. Im ersten Jahr war es sehr, sehr schwer. Ich habe auch eigentlich gar nicht damit gerechnet, zurückzugehen. Ich war nochmal hier im Gespräch in Deutschland mit 1-2 Vereinen. Aber ja, dann durch den Manu Pölkin, der hier auch in Bielefeld mal gespielt hat, der ist da Trainer geworden bei der Mannschaft und so, hat sich halt gut ergeben, dass ich nochmal im 2. Jahr hingegangen bin. Und dann, ja, wenn du mit den Thailändern auch klarkommst, die sind nicht ganz einfach am Anfang, weil logisch, wenn du da hinkommst als internationaler Spieler und verdienst vielleicht das 15-fache wie der Thai da, dann gucken die natürlich auch schon mal nach rechts rüber, wenn du nicht den Ball gerade ausschießt. Ist ja ganz normal. Und dann hast du halt die Ausländerregel auch, das heißt da auch, da wird aussortiert. Ja, wenn du DFB-Pokalspiel nicht gewinnst wie hier, dann wirst du gleich abgeschoben. Nein, war nicht ganz einfach. Und dann war ich halt der einzige Deutsche auch da, der da mal so richtig aktiv im Endeffekt war. Und dann habe ich auch wieder, ja, Fußball spielen konnte ich ja mal ein bisschen, ja, dann habe ich es auch ein bisschen angenommen, die Wärme mitgenommen und dann, ja, wie gesagt, wenn man Leistung zeigt, kann man überall ein bisschen einen Status erreichen, sage ich immer.
War denn da von der Euphorie her, gab es da auch sowas wie DFB-Pokal oder auch, wie war das, Zuschauer, habt ihr ja durchaus auch hier und da 5-stellige Zahlen gehabt, ne?
Ja, ich habe immer Glück gehabt. Beim ersten Verein war ja so ein Militärclub, die waren eigentlich so mit 200 Zuschauern bestückt da.
In Army United.
Genau, ja, aber das haben wir nachher auch hinbekommen, dass wir da im Schnitt 6.500 bis 7.000 hatten. Also es war schon sehr ansprechend dann nachher. Und dann beim zweiten Verein, das war auch, wenn ich nicht vergessen, war Kevin Sabine mich noch besuchen, weiß ich noch genau, sind wir da hingefahren, Eröffnungsspiel gegen die größte Mannschaft. Da haben die da auch 18.000 Zuschauer, haben da auch Banner hochgehalten. Da war vor mein Gesicht auf dieser Fantribüne da. Da hat er mich auch geguckt und gesagt, so schlecht ist es doch gar nicht. Also kann man es auf jeden Fall aushalten. Und dann, ja, also hast du auch mal. Denn umso weiter du ins Dorf auch halt reingehst, umso mehr ist auch Fußball populär, ist ja wie hier. Ja, umso mehr du auf den ländlichen Gegenden kommst, hast du immer mehr Zuschauer, wo Hartnäcker dran sind. Also hatten wir auch mal ein Derby vor Burian, da weiß ich noch, habe ich in der 90. das 2-1, glaube ich, gemacht. Da waren 35.000 und da saßen nach oben noch 60, 70 Leute auf dieser Anzeigetafel. Also wie wie man es früher von früher auch nochmal kann, überall wo Platz war, wurde sich da hingesetzt. Ja, das war natürlich.
Und dann wurdest du anschließend aus dem Stadion getragen.
Ja, das war überragend. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja, das ist halt auch, da ist eine Stimmung danach. Die setzen sich dann auch im Stadion hin. Also meine Eltern waren noch oft da. Ist halt alles noch ein bisschen familiärer. Die trinken da zusammen Bierchen. Ja, da machen sie Musik an, dann tanzen sie. Also war schon cool, ja. Also hat Spaß gemacht, muss ich sagen.
Wie wurdest du da gerufen? Björn Lindemann oder hast du da irgendeinen speziellen thailändischen Spitznamen?
Ja, ich würde es ja nicht mehr sagen. Der Nickname war halt immer King Linde, haben sie immer gerufen im Endeffekt.
King Linde. Ja. Ja.
Aber dann Björn haben sie gesagt. Ja. Oder war halt immer lustig. Nicke kann das immer ganz gut aussprechen. Er hat ja ein paar Spiele immer mitgekriegt, wie es da abläuft. Ja. Er konnte den Namen immer ganz gut aussprechen, wie es gemacht hat.
Wir machen auf jeden Fall nochmal einen Podcast zu der Saison 2009. 2010.
Ja.
Da werden wir Tobias dazu bitten, vielleicht auch Angelo, der ja Trainer ist. Und du bist ja jetzt auch Trainer. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Ihr seid aufgestiegen. Corona. Erzähl mal, wie du da jetzt, wie du das angenommen hast und wie du das angehst. Der Verein heißt?
VfL Münchenhagen. Also es ist mein Heimatverein, wo auch damals alles losging. Da habe ich selber angefangen zu kicken in jungen Jahren. Von da hat es dann halt, ja, ging es los in die große Welt. Wie bist du sowas angegangen? Ja, das ist ein Dorfverein, ja, der von, wie von auch schon mal ein paar ehrenamtliche Leute da hat, die da mal gesagt haben, wir machen hier mal einen Verein am Leben behalten. Aber ich kenne da halt die ganzen Jungs. Ich habe da auch zum Schluss immer regelmäßig mittrainiert, ja, um einfach auch fit zu bleiben. Macht ja doch immer Bock, auf dem Platz zu stehen und zu kicken. Dann hat sich das irgendwie ergeben und hat der Vorstand immer gesagt, der wird doch hier kein Trainer, der spielt nochmal Regionalliga, der geht nochmal dahin, der macht nochmal das. Also haben auch nie an mich herangetreten eigentlich. Ich aber schon öfters mal geäußert habe, dass ich halt mich jetzt prioritär auf Arbeitsleben erstmal konzentriere. Ich habe einen Ausbildungsplatz bekommen mit 36, zwar nicht immer normal, aber ich habe das angenommen und will das auch durchziehen.
Als?
Versicherungskaufmann für Finanzen. Ja, ich bin in der Deutschen Vermögensberatung. Ja, Klopper mich reingeschoben nochmal. Hat er mir einen Platz besorgt.
Da ist er wieder.
Da war er wieder. Da bin ich doch gekriegt. Ey.
Ich dachte, du hättest ihm reingeholt.
Nein, habe ich meine Ausbildung gekriegt, habe auch einen super coolen Chef. Und ja, natürlich habe ich so, das, wenn man, ich glaube, es kann dir auch bestehen, wenn man Fußball mal drin war, dann liebt man diesen Sport einfach. Dann will man ja auch nicht unbedingt missen. Ja, und vor allem, wenn man so frisch raus ist. Ja, habe ich gesagt, ich guck mal, wie das ist als Trainer. Ja, früher habe ich gesagt, Trainer, so eine Scheiße, tue ich mich doch nicht an. Alter. Ja, mit solchen bekloppten Spielern will ich mich selber rumärgern, auf gar keinen Fall. Alter. Kann man ja nicht machen. Ja, aber ich muss auch sagen, es macht Spaß. Ja, wenn die Jungs natürlich auch, vielleicht durch ein bisschen Respekt, weil du auch im Training nochmal vorzeigen kannst, ja, nach dem vierten Mal, wenn der Ball nicht ankommt, spielen den Ball nochmal richtig oder sowas. Und der Vorführeffekt klappt noch, es geht noch. Ja, dass sie da auch zuhören. Und ja, das ist, was ich auch sowas für die ganze Zeit sagen, mit ein bisschen Teamgeist, mit ein bisschen Bereitschaft, ja, es macht doch immer wieder Spaß, sonst 90 Minuten kämpfen, danach tot umfallen, jetzt ist die Kiste Bier erlaubt nach dem Spiel, ohne Probleme, ja, setzt man sich dahin und quatscht noch mal ein bisschen und dann kommen die großen Philosophen raus, also ja. Macht Spaß, ja, also ich mag das auch und ich will das auch nicht vermissen, auch selber noch alte Herren spielen oder auch Legendenspiele oder sowas, das macht ja immer Bock, das macht ja Spaß. Und habe mich da ein bisschen reingefuchst, macht ja auch jetzt ein Stützpunkttraining ein halbes Jahr bei uns mal, alternativ, hilfsweise, weil der andere Trainer da Risikopatient ist, mache ich da ein bisschen mit, ja, schreibe meine weiteren Scheine ein bisschen an. Ob es nachher so wird, weiß man nicht, ja, weil naja, wir machen auch zum Beispiel mit Timo Ochs, bin ich auch gerade, und Uwe Kartmann sind wir gerade ein bisschen dabei, so eine Berateragentur mit aufzubauen, ja, was auch nicht einfach ist. Aber ja, da turme ich über gerade ein bisschen drin rum, habe eine Familie noch nebenbei und mache Gartenarbeit. Also Gartenarbeit. Auch ein bisschen sesshaft, ganz normal.
Klasse. Dirk, was kannst du denn, Björn, sagen? Du hast ja nach deiner aktiven Laufbahn, bist mit Gütersloh nochmal in die zweite Liga aufgestiegen und hast dann noch in Lotte trainiert schon. Und dann warst du 13 Jahre bei einem Amateurclub hier zwischen Bezirksliga und, ja, Bezirksliga, ne? Mhm. BSV Holzhausen Trainer. Bist du jetzt froh, dass mal im Moment, dass du dich so ganz auf andere Sachen konzentrieren kannst, denn Zeitaufwand ist es ja dann auch in so einer Liga, ne?
Also sagen wir mal so, erst war ich nicht froh, aber mittlerweile bin ich froh, dass es so ist. Der Björn wird es noch kennenlernen. Wenn du bis zu deinem, sagen wir mal, 50. Lebensjahr nur auf dem Fußballplatz gestanden hast, dann ist es auch ganz schön, wenn man mal auf den Samstag oder Sonntag nicht unbedingt auf den Sportplatz muss. Und schon gar nicht in Verantwortung, ob als Spieler oder als Trainer. Ich denke, dass der Björn da den richtigen Weg findet, wenn er sagt, oder wenn er ihn jetzt schon gefunden hat, so nach dem Motto, hinterher ist die Kiste Bier auch am richtigen Platz, dann hat er den Weg gefunden und so geht's auch, glaube ich, nur im unteren Bereich auf Bezirksniveau.
Das ist ja, das muss ich jetzt, also ich bin jetzt ein Jahr erst Trainer und das ist ja, du bist ja Papa, du bist ja Psychologe, du bist ja Trainer, du bist ja alles, ja, am besten noch Platzwart und Zeugwart, ja, das ist ja, also das ist anstrengend, ja. Man muss das auch Zeit für haben und auch Bock zu haben. Man muss auch Leute dazu haben, die damit machen. Ich glaube, das kann Dirk bestätigen, wenn er es so lange gemacht hat, da glaube ich auch, dass er manchmal besonders gedacht hat, wenn um 10 Uhr morgens die Nachricht kam, du, ich bin, kann heute doch nicht, war ein bisschen lange gestern oder sowas. Ja, das passiert ja leider immer mal. Ja, da denkt man sich auch noch, die sind auch blöd gewesen damals, ja. Also.
Aber ihr habt ja einen Vorteil, ich glaube schon, dass es den Spielern, gerade auch den Jüngeren da, noch ein bisschen mehr Motivation gibt, wenn sie von Ex-Profis trainiert werden, die auch dann, genau wie du es eben beschrieben hast, Björn, diesen Vorführeffekt haben, die auch nochmal was zeigen können, von denen man dann auch in der Praxis was lernen kann, oder nicht, Dirk? Das war doch, ich meine, du hast einen super Namen hier in Osnabrück gehabt und hast ihn immer noch. Oder hat das am Ende keine Rolle mehr gespielt? Haben die dann gesagt, Dirk Gellrich, wer ist das denn?
In den letzten Jahren natürlich nicht mehr. In Anfangsjahren, als ich als Trainer gestartet bin, klar, da hast du noch ein bisschen von deinem Namen. Du kannst den Jungs auch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben, vor allen Dingen auch zeigen auf dem Platz. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass, was Björn auch gerade angesprochen hat, dass du möglichst schnell, wenn du von oben kommst und dann als Trainer einsteigst, dass du möglichst schnell den richtigen Weg findest. Das heißt, dass du auf, das ist jetzt nicht despektierlich, auf Amateurebene angekommen bist. Hm. Und da habe ich vielleicht ein bisschen zu lange für gebraucht.
Also, dass man es nicht mit Profis zu tun hat.
Genau, genau. Also diese Einstellungsgeschichte, was Björn sagt, dass sonntags morgens dann der ein oder andere angerufen hat und gesagt hat, du, ich kann heute doch nicht, das passt schon. Oder aber sie sind trotzdem zum Spiel gekommen.
Da weiß man nicht, was immer war. Ne?
Die sind in der Kabine ausgewichen und du hast es erst nach dem Spiel oder während des Spiels gemerkt, dass einer mit dabei ist, der heute vielleicht besser nicht hätte auflaufen sollen.
Gut. Das war ein total toller Podcast, finde ich. Das jetzt klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es hat wirklich viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Björn, das ist erfrischend. Und Dirk, wir kennen uns so lange. Ich habe noch die A-Jugendspiele gesehen und ist übrigens einer der wenigen Fußballer, die in den Profibereich gekommen sind, ohne jemals in irgendeiner Auswahl gespielt zu haben. Nicht mal Stadtauswahl. Oder haben sie dich ja mal gescoutet? Ist egal.
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Und ist auf Anhieb Profi geworden, mit 18 sich durchgesetzt. Eine tolle Laufbahn und wirklicher Identifikationsspieler. Zum Abschluss sage ich nicht nur Danke, auch bei Stefan Alberti. Und Stefan, jetzt hast du doch noch einen Schuss frei. Denn Björn, der Stefan wollte unbedingt eine Frage stellen und ich habe gesagt, ach komm, hör auf mit den ollen Kamellen.
Er bremst mich immer.
Er will sie jetzt stellen.
Ich meine, Stefan, Abschluss. Du hast ja schon angekündigt, dass wir einen extra Podcast noch über die Saison machen. Aber ich glaube, die Leute scharen schon mit den Hufen. Was war damals passiert im Zug von Osnabrück nach Stuttgart? Kannst du das jetzt nochmal final aufklären?
Kann ich gerne. Es gab Mittagessen und dazu gab es ein Bier. Also,
so, und das hat dann dazu geführt, dass ihr gleich wieder die Rückreise antreten konntet.
War ja nicht diskutiert. Also im Endeffekt lachen wir jetzt drüber, wie wir vorhin schon mal gesagt haben. War natürlich dumm von uns.
Also ihr habt euch dann einfach ein Bier noch dazu bestellt?
Das kam dazu. Da hat ihr uns hingebracht, das Bier zum Schnitzel, was es da gab. Und haben uns angeguckt und gesagt, ach komm, wir gehen jetzt so nachher im Hotel, dann können wir noch mal ein Bierchen da wegtrinken. Dann kam natürlich
aber ihr hattet ja abends das Spiel, ne?
Nee, das war nächster Tag.
Aber trotzdem.
Also im Endeffekt, ja, doof. Und dann kam natürlich, wer kam durch die Tür? Rollo Meier, Carsten Baumann und haben uns angeguckt. Alter. Oh, okay, alles klar, gut. Können nach Hause fahren wieder.
Aber stimmt es denn, dass ihr einem Bahnmitarbeiter da die Mütze noch weggenommen habt? Das wurde ja auch immer kolportiert, ne?
Das habe ich auch mal gelesen. Das fand ich auch ganz lustig. Ja? Aber der hätte man bei mir mehr getrunken. Der wäre es leider passiert. Ja, aber so.
Nichts passiert. Nein. Also das Bier hat...
Und dann musstet ihr euch die Fahrkarte selbst kaufen. Ne? Da wartet da noch ein bisschen Schwierigkeiten, ne?
Ja, was heißt ein bisschen Schwierigkeiten? Wir mussten ja morgens wieder hier sein zum Training. Ja. Es war schon spät abends, dann mussten wir irgendwo noch, da war noch ein Stau irgendwo, der Inge hat sich von Zug geschmissen da in Frankfurt und dann kam kein Zug mehr. Dann mussten uns noch ein Nicke, sein Bruder, von da hinten irgendwo bis nach Osnabrück fahren. Dann sind wir irgendwann, keine Ahnung. Also, morgens, das Training war auch sehr anstrengend, muss ich sagen.
Aber ihr habt dann in der Folge wahrscheinlich noch so ein oder andere Bier auf der Rückfahrt dann auch noch mitgenommen, ne?
Ja, da haben wir ein bisschen Angst gehabt, muss ich ehrlich sagen. Da war Nicke ist auch mal ein bisschen anfällig gewesen, der war ein bisschen softer nachher.
Okay.
Aber dann nach Hause gefahren, weil da willst du nicht nochmal Salz reinstreuen, ne? War ja, ist immer blöd.
Ist doch klar. Ja. Aber es ist gut, dass man solche Anekdoten dann auch nochmal erzählen kann. Stefan, du hast deine Frage beantwortet.
Vielen Dank, dass ich das durfte, Harald.
Das ist gut, deswegen bist du auch nominiert für den Podcast, wenn es um die Saison geht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Björn Lindemann, bei Dirk Gellrich, Stefan Alberti. Mein Name ist Harald Pistorius und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast. Und Dankeschön fürs Zuhören.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.